Das gibt es nur bei Radioaktiv. Sie im Radio mit Ihrer eigenen Sendung. Der Radioaktiv Bürgerfunk. Jetzt. Für den Inhalt der Sendung ist Radioaktiv nicht verantwortlich.
Verantwortlich für die Sendung ist Melanie Giebel. Und Sie hören mich jeden ersten Dienstag im Monat um 18 Uhr mit meiner Sendung Dopamin, das Parkinson-Magazin. Wie es der Name schon erklärt, es geht um die Erkrankung Morbus Parkinson. In meiner heutigen Sendung begrüße ich Professor Dr. Winkler als Gast und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir Rede und Antwort zu stehen, was das ganze Thema Morbus Parkinson betrifft.
Hallo Frau Giebel, ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam miteinander diskutieren.
Ja, ein ganz spannendes Thema. Sie sind tatsächlich der erste Interviewgast in meiner Sendung und es geht ja rein um Parkinson. Und Parkinson, viele wissen das gar nicht, die meisten nur, wenn man sich selber damit beschäftigt. Das ist ja eine neurodegenerative Erkrankung, das heißt, sie schreitet ja immer weiter fort. Und es ist ja so, dass bestimmte Zellen im Kopf ihre Arbeit nicht mehr tun. Können Sie da genaueres zu sagen, was passiert da?
Ja, über diese Fragen, die Sie mir gerade gestellt haben, könnten wir jetzt gleich 2 Stunden am Stück diskutieren. Das ist gar nicht immer so einfach, das in wenige Sätze zu fassen. Also bei der Parkinson-Erkrankung sind Nervenzellen im Gehirn unglücklich. Und das sind insbesondere Nervenzellen, die einen Botenstoff produzieren, der heißt Dopamin. Und warum die Nervenzellen beim Parkinson, diese Dopaminzellen, weniger werden, das ist teilweise erforscht und teilweise braucht man noch mehr Forschung. Letztendlich ist es so, wenn diese Dopaminzellen weniger werden, dann treten die Beschwerden der Parkinson-Erkrankung auf.
Ja, und Dopamin ist ja ein Botenstoff, den jeder Mensch braucht. Meines Wissens ist er hauptsächlich ja dafür da, dass wir uns bewegen können, also für alles, was im Körper mit Bewegung zu tun hat, brauchen wir den. Ist das richtig?
Dopamin hat 2 wichtige Funktionen. Das eine ist, Dopamin ist für eine gute Bewegung mit zuständig. Und darüber hinaus ist Dopamin auch dafür zuständig, dass wir glücklich sein können. Also da gibt es auch andere Botenstoffe, die da eine Rolle dabei spielen. Das führt aber bei Parkinson-Patienten dazu, dass sie auch mal eine Depression entwickeln können und dann eben auch unglücklich werden, wenn das Dopamin fehlt.
Ist diese Depression auch ein typisches Symptom für Parkinson-Patienten?
Ja, jetzt fangen wir fast an der falschen Stelle an. Wenn Sie mir erlauben, gehen wir später nochmal auf die Depression zurück. Die ersten Beschwerden, die von Patienten berichtet werden, wenn sie beim Neurologen sind, ist eigentlich eher ein Zittern, beispielsweise in einer Hand, wenn man ganz ruhig da sitzt und beispielsweise abends beim Fernsehen gar nichts macht, plötzlich bemerkt, eine Hand fängt an zu zittern. Andere Patienten berichten darüber, dass ihre Geschicklichkeit in den Händen nachlässt und weitere Patienten berichten, dass sich das Gehen verändert habe. Und die Depression kommt dann meistens tritt erst zutage, wenn man beim Neurologen ist und der ganz viele andere Fragen stellt.
Das kann ich tatsächlich so aus meiner Vergangenheit auch so berichten. Man hat depressive Phasen, die einem aber selber ja gar nicht so bewusst sind. Also tatsächlich so diese ersten Symptome sind eigentlich die, die mit Bewegung zu tun haben, was mir auch immer andere Erkrankte berichten.
Ich frage dann immer Patienten, nachdem ich über die Bewegungen gesprochen habe, ob ich ihnen noch viele andere Fragen stellen darf. Das wird meistens bejaht. Und die Fragen beschäftigen sich dann unter anderem mit 4 sogenannten Frühsymptomen. Ich erkläre dann, dass das vielleicht nicht motorische Frühsymptome sind, die nichts mit der Bewegung selber zu tun haben. Und dann frage ich danach, wie ist das mit der Stimmung in den vergangenen Jahren gewesen? Und manchmal gibt es Patienten, die mir berichten, dass sie schon in den vergangenen Jahren, dass die Stimmung schlechter geworden ist, dass sie mehr grübeln, dass sie nachts manchmal wach liegen und dass da eine Grübelneigung oder vielleicht sogar eine Depression vorliegt. Und die könnte dann durch die Parkinson-Erkrankung mit verursacht sein.
Was sind denn die anderen Frühsymptome?
Ja, genau. Es gibt Patienten, die berichten, dass sie über mehrere Jahre hinweg schlechter riechen oder schlechter schmecken können. Und dann überlege ich immer, ob es auch andere Gründe für ein schlechtes Riechen gibt, also jemand, der raucht oder jemand, der immer wieder eine Nasennebenhöhlenentzündung hatte, auch der riecht vielleicht schlechter, aber wenn es diese Gründe nicht gibt, dann könnte das auch zur Parkinson-Erkrankung dazugehören. Weitere mögliche Frühsymptome sind eine Sache, die betrifft die Verdauung, eine Verstopfung, die manchmal schon 10 oder 20 Jahre vorher aufgetreten sein kann. Aber auch dafür gibt es sehr viele unterschiedliche Gründe. Das muss nicht immer an der Parkinson-Erkrankung liegen. Und dann gibt es eine spezielle Form von Schlafstörung. Wir nennen sie REM-Schlafverhaltensstörung. Wenn wir nachts im Bett liegen und träumen, dann bewegen wir uns dabei eigentlich nicht. Und das nennt sich REM-Schlaf, Rapid Eye Movement. Das heißt, es bewegen sich nur unsere Augen, obwohl wir vielleicht weglaufen wollen, obwohl wir rufen, schreien, kämpfen müssen. Es bewegen sich nur die Augen. Und bei der REM-Schlafverhaltensstörung, da bewegt sich der Körper mit. Das heißt, Kämpfe werden ausgefochten, es wird manchmal gerufen und geschrien und der Ehepartner bekommt manchmal auch einen Schlag ab. Diese REM-Schlafverhaltensstörung ist bei einer beginnenden Parkinson-Erkrankung nicht selten.
Und für die Angehörigen teilweise ja auch total erschreckend, den Partner nachts so zu erleben. Das habe ich schon immer wieder gehört. Also es ist, sie beschreiben das so schön, aber ich glaube, wenn man es in Wirklichkeit mitbekommt, ist es doch nochmal sehr erschreckend, was Menschen so nachts im Schlaf machen und es ja gar nicht wissen.
Mir erzählen immer wieder Betroffene davon, dass sie deswegen auch getrennte Schlafzimmer haben müssen, weil diese nächtlichen Bewegungen zu ausgeprägt sind. Ansonsten ist diese REM-Schlafverhaltensstörung vielleicht störend, aber sie ist eigentlich nicht wirklich gefährlich, es sei denn, der Patient stürzt aus dem Bett oder der Ehepartner kriegt zu viele Schläge ab.
Das möchte natürlich keiner.
Ja, gleich geht es weiter mit Professor Winkler vom Lindenbrunn in Kobbenbrügge mit dem Thema Parkinson.
Professor Dr. Winkler, wie ist das denn, wie viele Betroffene gibt es denn überhaupt so in Deutschland, die die Diagnose Parkinson haben und in welchem Alter tritt das auf?
Vermutlich werden es immer mehr Betroffene mit einer Parkinson-Erkrankung in Deutschland werden. Wir gehen derzeit von 300.000 Betroffenen in Deutschland aus. Da wir aber eine alternde Gesellschaft sind, werden es vermutlich im Verlauf mehr werden. So, jetzt muss ich Sie nämlich fragen, stimmt 300.000 noch?
Ich habe eher von 400.000 gehört. Das ist je nachdem, wo man liest. Und ich glaube, wenn man in einem halben Jahr nachliest, steht da schon wieder eine andere Zahl.
Ja. Patienten selbst werden immer aufmerksamer. Es kommen immer mehr Betroffene, die bei sich selbst erste Symptome festgestellt haben. Und Ärzte werden auch immer besser, die Parkinson-Erkrankung frühzeitiger zu diagnostizieren. Deswegen glaube ich, dass Ihre Zahl wahrscheinlich eher stimmt. Und gleichzeitig in unserer alternden Gesellschaft werden es auch noch mehr Parkinson-Patienten werden. Ich kann mich noch an frühere Zeiten aus meiner Tätigkeit an der Medizinischen Hochschule Hannover erinnern. Da wurden manchmal Patienten in die Ambulanz für Bewegungsstörungen geschickt und dann hieß es vom Hausarzt oder sogar vom Neurologen, das sieht aus wie eine Parkinson-Erkrankung, kann aber ja nicht sein, der Patient ist erst 35 Jahre alt. Wir wissen mittlerweile, dass es auch sehr junge Parkinson-Patienten geben kann. Das typische Alter für eine beginnende Parkinson-Erkrankung ist aber eigentlich der Bereich zwischen dem 60. und dem 70. Lebensjahr. Aber auch im höheren Lebensalter kann natürlich eine Parkinson-Erkrankung auftreten.
Ich selber war ja auch 38, als das erste Mal so der Verdacht aufkam. Sie haben das auch total gut beschrieben. Es hieß damals auch, ja, es könnte Parkinson sein, aber Sie sind ja zu jung. Ich weiß auch, dass Ärzte heute viel mehr das im Hinterkopf haben, dass es auch Jüngere betreffen kann, was ich als sehr positiv empfinde, weil die Diagnosefindung dadurch etwas kürzer ist. Die ist manchmal ja gar nicht so einfach durch diese ganze Symptomatik, die man haben kann. Und ich höre es immer wieder von Menschen, die gerade ihre Diagnose bekommen haben, dass sie doch immer noch so 1-2 Jahre auf der Suche waren mit Ärzten, was es sein könnte. Und das finde ich manchmal ziemlich lang, wenn so Patienten das erzählen. Hören Sie das hier auch? Ich meine, Sie sind ja hier jetzt im Lindenbrunn, Sie sind ja spezialisiert auf Parkinson, Sie haben ja da einen total guten Blick. Aber ist es tatsächlich so, dass es viele Patienten gibt, die erstmal eine Weile ja so nicht wissen, was eigentlich los ist?
Das passiert sehr häufig. Und selbst dann, wenn ein Patient zu uns ins Krankenhaus oder in die Ambulanz kommt und der Neurologe den Verdacht auf eine Parkinson-Erkrankung gestellt hat, selbst dann merken wir häufig, wie individuell die Erkrankung ist. Jeder hat seine ganz eigenen Beschwerden und wir werden im Verlauf des Gespräches noch darauf kommen, wie unterschiedlich diese Parkinson-Erkrankung bei Betroffenen sein kann. Und selbst ich kann nicht immer eindeutig sagen, das ist eine Parkinson-Erkrankung, deswegen nehmen wir ganz viele Patienten gerne einmal für eine Woche stationär auf, führen verschiedene Untersuchungen durch, um einfach hinterher mehr Klarheit zu haben, damit der Patient dann auch besser für sich planen kann und der niedergelassene Neurologe auch weiß, dass er jetzt die richtige Behandlung, mit der richtigen Behandlung starten kann.
Ja, das heißt, es gibt mehrere Untersuchungen, die man machen kann, die dann sagen, man hat Parkinson oder nicht, oder sind es Ausschlussdiagnosen, die man dann versucht, um den Ganzen auf die Spur zu kommen?
Das ist schon wieder eine Ein-Stunden-Frage von Ihnen.
Ja.
Ich bemühe mich mal. Manche Patienten kommen mit sehr typischen Beschwerden. Es könnte ein Patient kommen, der berichtet, ich merke seit einigen Monaten abends beim Fernsehen, dass an der rechten Hand das so komisch zittert und wenn ich diese Hand dann aber hochhebe, dann ist das Zittern weg. Außerdem hat mir meine Frau erzählt, dass beim Gehen der rechte Arm nicht mehr so mitschwingt und dass sie das Gefühl hat, dass meine Schritte etwas kleiner geworden sind. Darüber hinaus ist Freunden aufgefallen, dass mein Gesichtsausdruck nicht mehr so lebhaft ist und meine Frau sagt, sie würde mich manchmal nicht so gut verstehen, weil ich zu leise spreche. Und dann hätte ich so ein bisschen die klassischen Kriterien einer Parkinson-Erkrankung, die so am Anfang auffällt. Eine Veränderung des Gesichtsausdrucks, der Ausdruck ist nicht mehr ganz so lebhaft, das Sprechen vielleicht eine Spur leiser, das Gehen vielleicht eine Spur anders, vielleicht schwingt der Arm auf einer Seite nicht mehr mit. Und wenn eben dieses Zittern auch noch da ist, das ist ein sehr typisches Zittern, das es bei anderen Krankheiten eigentlich nicht gibt. Und dann kann ich eine neurologische Untersuchung durchführen, merke vielleicht die Veränderung des Gesichtsausdrucks, dass die Augenlider nicht mehr so viel blinzeln, merke vielleicht auch, dass das Sprechen eine Nuance undeutlicher geworden ist, sehe vielleicht, wenn der Patient vor mir sitzt, dieses Zittern, ich nenne es dann Ruhetremor, und bei der Untersuchung, wenn ich dann noch den rechten und den linken Arm durchbewege, indem ich am Ellenbogen immer auf und zu mache, dann würde ich in diesem Fall am rechten Arm vielleicht etwas bemerken, das ich als Zahnradphänomen bezeichne. Das heißt, beim Auf- und Zubewegen ist das nicht ganz weich, sondern ich merke, dass das so ruckartig immer nachlässt und daher kommt dieser Begriff Zahnradphänomen. Und dann könnte ich sagen, das ist wohl eine beginnende Parkinson-Erkrankung mit den typischen Erstbeschwerden der Tremor, der Rigor und das, was ich eben gerade vergessen habe, vielleicht eine Langsamkeit der Bewegungen. Da dürfen dann die Patienten die Faust auf und zu machen und müssen das ganz schnell machen und dann zeigt sich vielleicht auf der betroffenen Seite, dass diese Bewegung etwas langsamer ist. Dann hätten wir das dritte Hauptsymptom, die etwas langsamen Bewegungen und dann könnte man motorisch sagen, das ist wohl eine beginnende Parkinson-Erkrankung.
Ja, das ist ja dann so der typische Fall, so wie man Parkinson ja auch beschreibt. Sie selber haben ja schon gesagt, dass jeder Parkinson-Patient ist anders.
Und wie das bei Erkrankten mit nicht so klarer Symptomatik ist, das wird Professor Winkler uns gleich erzählen.
Gibt es da Untersuchungen, wo man feststellen kann, dass es eher in Richtung Parkinson geht?
Es gibt eine nuklearmedizinische Untersuchung, mit der man das Dopamin untersuchen kann. Diese Untersuchung heißt DAT-Scan. Da bekommt ein Patient eine kleine Menge radioaktives Material injiziert, das ist aber ungefährlich und damit kann das Dopaminsystem im Gehirn dargestellt werden und dann kann man ausrechnen, ob das Dopaminsystem normal ist oder ob es vermindert ist und da könnte die Diagnose Parkinson gestellt werden. Wir führen bei uns in der Klinik diesen DAT-Scan eher selten durch, weil wir versuchen, auf andere Arten und Weisen zur Diagnose zu kommen. Dieser DAT-Scan ist auch relativ teuer. Und was wir machen ist, wir führen dann beispielsweise Riechtests durch, wir führen physiotherapeutische Untersuchungen durch, versuchen als Team zu einer Meinung zu kommen. Wir machen natürlich auch ein normales Bild vom Kopf, eine Computertomographie oder eine Kernspinuntersuchung. Und dann machen wir gerne einen L-Dopa-Test. Den meinten Sie vielleicht auch.
Ja, genau. Davon habe ich natürlich schon öfter gehört und kann mich daran erinnern, zu meiner Anfangszeit wurde der tatsächlich auch öfter gemacht. Und den finde ich aus meiner Sicht als Patient auch sehr beeindruckend, muss ich sagen, weil man sofort ein Ergebnis spürt. Also sofort merkt, da ist ein Medikament und auf einmal klappen bestimmte Dinge deutlich besser. Das ist schon sehr beeindruckend.
Ist so ein L-Dopa-Test bei Ihnen schon mal gemacht worden?
Ja, ist bei mir schon gemacht worden.
Dann müssten Sie ja eigentlich beschreiben, was die Ärzte bei Ihnen gemacht haben.
Ist bei mir natürlich auch schon 12 Jahre her. Aber es war so, dass man ein bestimmtes Testverfahren hat mit Gen. Ich kann mich daran erinnern, auch eine Gehstrecke damals in der Klinik gehabt zu haben, die ich gehen musste. Da ging es um, glaube ich, Geschwindigkeit und um Schrittlänge, wie werden die Arme mitbewegt. Und den macht man einmal ganz normal, ohne Medikation. Und dann bekommt man, so war es bei mir damals, 100 Milligramm L-Dopa. Ist das heute auch noch so? So ähnlich wahrscheinlich. Ja. Und danach macht man das Testverfahren nochmal. Und dann kann man ganz klar sehen, gibt es Verbesserungen oder nicht. Und
wir können ja vielleicht erst nochmal über den Begriff des L-Dopa diskutieren. L-Dopa oder Levodopa ist die Vorstufe von Dopamin. Das ist das Medikament, das sehr viele Parkinson-Patienten bekommen. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere Medikamente, aber erstmal nur zum Levodopa. Und dieses Levodopa wird zum Beispiel als Tablette dann in den Körper aufgenommen, gelangt in das Gehirn und kann dort in Dopamin umgewandelt werden. Und viele Patienten bekommen irgendwann im Verlauf ihrer Parkinson-Erkrankung Levodopa. Und Betroffene, die sagen und die mir berichten, sie nehmen ihre Levodopa-Tabletten ein und das führt zu einer eindeutigen Verbesserung der Beweglichkeit. Bei denen mache ich keinen L-Dopa-Test, denn da wissen wir ja, L-Dopa hilft. Es kommen immer wieder Patienten und wenn ich im Vorfeld eine telefonische Rücksprache suche, diese Patienten berichten mir, ich habe das Gefühl, die Tabletten helfen mir gar nicht. Das wäre ein Hinweis für mich zu überprüfen, ist das denn überhaupt eine Parkinson-Erkrankung oder eine normale Parkinson-Erkrankung und nicht vielleicht irgendetwas anderes. Und dann erzähle ich dem Patienten schon am Telefon, wenn Sie bei uns ins Krankenhaus kommen, dann werden wir Ihnen zwischendrin auch mal Ihre Parkinson-Tabletten klauen. Manche Patienten sind dann ein bisschen nervös, die haben Ängste davor und wir beruhigen diese Patienten dann und sagen, dafür sind wir ja auch im Krankenhaus und wir wollen beobachten, ob die Beweglichkeit nach dem Pausieren der Parkinson-Tabletten gleich bleibt oder schlechter wird. Bei einer normalen Parkinson-Erkrankung, wenn die Tabletten helfen müssten, gehen wir davon aus, die Beweglichkeit wird schlechter. Dann kommt am Tag darauf, also wir pausieren meistens über 24 Stunden, kommt bei uns im Normalfall eine der Parkinson-Nurses, der Parkinson-Krankenschwestern, hat quasi am Vortag untersucht mit Medikamenten, untersucht nochmal neu die Parkinson-Situation ohne Medikamente und dann bekommt der Patient bei uns zwei flüssige Tabletten, Madopa-LT heißt die, also in diesem Fall wären es 200 Milligramm und dann wird überprüft in den nächsten 30 bis 120 Minuten, wie sich die Beweglichkeit ändert. Und manche Patienten merken dann sehr eindeutige Effekte, was besser wird und manche andere Patienten merken das weniger. Es gibt auch Patienten, die mal Nebenwirkungen haben und vielleicht dass ihm übel wird oder dass der Blutdruck ein bisschen nachlässt. Aber dann hat man hinterher eine klare Aussage, helfen die Tabletten oder helfen die Tabletten nicht? Und das ist nicht nur für die Patienten wichtig, sondern das ist auch für die Ärzte wichtig, weil wir dann viel besser helfen können.
Bei Parkinson ist es ja auch so, dass Parkinson eine fortschreitende Erkrankung ist. Also sie wird immer weiter voranschreiten und es wird dem Patienten über die Jahre natürlich schlechter gehen. Also es wird sich ja immer rückschrittig bewegen. Ist das bei jedem Patienten in einem gleichen Tempo oder gibt es verschiedene, also einen langsamen Parkinson, sage ich jetzt mal, der sehr langsam voranschreitet und Formen, die einfach sehr schnell voranschreiten, gibt es da Unterschiede?
Es gibt sehr, sehr große Unterschiede. Nach meinem Gefühl ist die Parkinson-Erkrankung eine der komplexesten Erkrankungen, die man sich grundsätzlich vorstellen kann, weil sie extrem vielgestaltig ist und in jedem Patienten extrem individuell ist. Auf Ihre Frage bezogen, ob es unterschiedliche Geschwindigkeiten der Erkrankung gibt, das ist sehr eindeutig der Fall. Es gibt Patienten, bei denen die Erkrankung über sehr viele Jahre fast gar nicht voranschreitet. Und es gibt auf der anderen Seite leider auch Patienten, die merken, dass die Beschwerden eher von Monat zunehmen als von Jahr zu Jahr.
Das kann ich auch so bestätigen. Ich habe ja auch ganz viel Kontakt zu anderen Mitpatienten. Und da ist es schon sehr erstaunlich, wie unterschiedlich fit wir alle sind und wie unterschiedlich die Medikation auch ist, die man bekommt. Also das zeigt ja ganz klar, wie individuell das bei jedem Patienten auch gestaltet werden muss, was Medikation angeht zum Beispiel. Also ein sehr vielfältiges und ich glaube für die Ärzte auch manchmal gar nicht so einfaches Krankheitsbild. Professor Winkler, wir haben jetzt über Levodopa gesprochen. Parkinson hat ja ganz viele Symptome, aber es gibt ja auch noch andere Medikamente, die man nehmen kann anstatt Levodopa. Gerade ich als Jungerkrankte weiß, dass da gerne auf sogenannte Agonisten zurückgegriffen wird. Was sind das für Medikamente und ja, was bewirken die?
Wir überlegen immer, welche Medikamente für welchen Patienten geeignet sind. Levodopa ist an sich ein tolles Medikament und jeder Betroffene mit einer Parkinson-Erkrankung wird es irgendwann bekommen. Wir wissen allerdings, dass die Einnahme von Levodopa, man nimmt dann beispielsweise seine Tabletten morgens, mittags und abends ein. Wir merken manchmal, dass die Wirkung von diesem Levodopa sich verändern kann, dass die Wirkung dann nicht mehr ganz so lange andauert, dass die Wirkung schon vorzeitig aufhört und es gibt dann manche Patienten, die schon vorher merken, dass sie unbeweglicher werden, müssen frühzeitiger ihre nächste Tablette einnehmen. Das nennen wir motorische Fluktuation. Auch darüber könnten wir ganz lange sprechen. Das heißt, wir wissen, Levodopa ist eigentlich ein tolles Medikament, aber wenn man das viele Jahre einnimmt, dann kann die Wirkung etwas unregelmäßiger werden. Und deswegen gibt es unsere Leitlinien und die Leitlinien sagen, jeder Patient, der jünger ist als 70 Jahre oder der biologisch jünger ist, soll möglichst nicht oder nicht so frühzeitig mit Levodopa behandelt werden, sondern wir versuchen an dieser Stelle andere Medikamente einzusetzen. Erfreulicherweise gibt es mittlerweile sehr viele unterschiedliche Medikamente zur Behandlung der Parkinson-Erkrankung. Da gibt es Medikamente, die an die gleichen Bindungsstellen wie das Dopamin gehen und dort auch eine Wirkung auslösen, die aber nicht vom Körper abgebaut werden oder nicht so schnell abgebaut werden. Das ist die Gruppe der Dopaminagonisten. Es gibt aber auch andere Medikamente, die beispielsweise den Abbau von Dopamin verlangsamen und dadurch ist im Körper mehr und länger Dopamin vorhanden.
Ja, ich kann das auch nur bestätigen, wenn ich mir so morgens meine Pillenbox angucke. Da ist schon ganz schön viel drin, so nach 12 Jahren mit Parkinson. Ich finde es ganz spannend, dass es ja so eine vielfältige Medikation gibt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, ich glaube, es ist ganz wichtig, als Patient selber immer gut in sich reinzuhören, welche Medikamente davon tun mir gut und welche Medikamente nicht, weil jedes Medikament hat ja auch Nebenwirkungen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man selber, aber ich glaube auch Angehörige, einen guten Blick auf uns Patienten haben, um eventuell Medikamente umzustellen, weil ich weiß, von den Agonisten gibt es ja auch eine ganze Menge unterschiedliche, auf die man zurückgreifen kann.
Das, was Sie sagen, ist sehr, sehr wichtig. Alle Medikamente, die wir einsetzen können, können Wirkungen und Nebenwirkungen haben. Und jeder Patient ist so individuell, dass ein Arzt gemeinsam mit einem Patienten überlegen muss, welche Medikamente für genau diesen Patienten mutmaßlich eine gute Idee sind. Und hinterher stellt man dann manchmal fest, das hat gut geklappt und manchmal sind Nebenwirkungen aufgetreten und man muss Tabletten wieder tauschen. Zuletzt hatte ich einen Patienten auf Station, unsere Patienten, die tauschen sich immer sehr gut aus in den Parkinson-Gruppen, wenn sie gemeinsam trainieren. Und dann hat sich ein Patient bei mir beschwert und hat gesagt, die anderen Patienten, die bekommen alle nur 2 unterschiedliche Parkinson-Tabletten. Und ich muss 5 verschiedene Parkinson-Tabletten einnehmen, das ist doch vielleicht unfair. Und dann habe ich diesem Patienten erklärt, umso jünger ein Patient ist, beziehungsweise vom Alter oder biologisch jünger, umso mehr unterschiedliche Tabletten setzen wir normalerweise ein. Und wenn ein Patient ein deutlich höheres Lebensalter erreicht hat, dann verwenden wir insbesondere die Tabletten nicht mehr, die gerne Nebenwirkungen verursachen. Und dann war dieser Patient zufrieden und hat sich gefreut, dass er 5 unterschiedliche Parkinson-Tabletten hatte.
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema bei uns in der Selbsthilfegruppe. Wir sind noch relativ neu, da kommt das Thema auch immer wieder auf. Ja, aber du nimmst ja die Tabletten und du nimmst da die. Dann auch wieder zu allen zu sagen, ja, aber ihr habt alle euren eigenen Parkinson und bei jedem wirken ja auch die Medikamente anders. Also das Medikament, was mir gut tut, kann dem anderen gar nicht so gut tun und man muss da ganz individuell gucken.
Genau, die Gruppe der Dopaminagonisten, da haben wir 4 verschiedene Medikamente zur Verfügung und wir setzen diese Medikamente gerne ein. Die haben bei vielen Patienten einen Effekt, der sie ein bisschen wacher und dynamischer macht. Deswegen setzen wir sie auch gerne morgens ein. Als mögliche Nebenwirkung kann aber trotzdem bei einigen Patienten eine ausgeprägte Müdigkeit auftreten, die so stark ist, dass es zu einem Sekundenschlaf beim Autofahren kommen kann. Andere Patienten bekommen durch diesen gleichen Dopaminagonisten Ödeme in den Beinen. Und bei anderen ändert sich vielleicht die Persönlichkeit, dass sie vielleicht sogar zu fröhlich werden. Und das heißt, die individuelle Absprache ist von ganz großer Bedeutung. Und ich als Arzt habe zwar eine gewisse Erfahrung, beispielsweise welcher dieser 4 Dopaminagonisten für welchen Patienten geeignet ist, merke aber immer wieder, dass ich überrascht werde davon, was mir Patienten hinterher erzählen.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich finde es auch immer wieder ganz spannend, was für Nebenwirkungen auftauchen können und wie unterschiedlich das ist. Neben der ganzen Medikation gibt es aber doch auch noch andere Dinge, die man als Parkinson-Patient ja beibehalten muss. Also ich weiß, ich gehe regelmäßig zur Physiotherapie, Bewegung, Sport, also diese ganzen nicht-medikamentösen Therapien. Haben die den gleichen Stellenwert? Sind die sehr wichtig für Parkinson-Erkrankte?
Die sind sehr, sehr wichtig. Viele Patienten, die zu uns in die Klinik bekommen, bekommen bei uns eine Parkinson-Komplexbehandlung. Das heißt, wir stellen nicht nur die Medikamente um, sondern es wird über einen Zeitraum von 3 Wochen auch sehr, sehr intensiv trainiert. Und viele Patienten sind das gar nicht mehr gewohnt gewesen, aktiv zu sein. Es gibt auch viele Patienten, die sich zurückziehen und die nicht mehr so gerne nach draußen gehen, die vielleicht wegen eines Zitterns nicht mehr das Theater oder das Restaurant besuchen. Und dieses Rausgehen nicht nur aus sich selber, sondern auch von zu Hause geistig und körperlich aktiv zu sein, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und das kann man entweder selber machen oder unterstützt, wenn es notwendig ist, durch Physiotherapie, Ergotherapie, Sprachtherapie.
Dieses selber rausgehen, liegt es vielleicht auch daran, dass ja das Dopamin bei uns Patienten fehlt, dass wir manchmal nicht so motiviert sind und uns zurückziehen? Den Eindruck habe ich häufig und habe so das Gefühl, wenn man mit Patienten motiviert und dann macht, Man braucht genau sowas wie so eine Komplextherapie, wo man so 3 Wochen am Stück wieder so Routinen erarbeitet, dann funktioniert das wieder viel besser. Aber man braucht immer etwas oder jemanden, der einen ein bisschen motiviert.
Stimmt ganz genau. Und manchmal reicht es eben nicht aus, dass der Ehepartner sagt, so, wir wollen jetzt mal etwas machen. Ich merke diesen Aspekt, wie Beweglichkeit und Stimmung und Motivation miteinander verknüpft sind, immer wieder, dass wenn Patienten mal in eine Phase einer etwas schlechteren Beweglichkeit hineinkommen, dass sie dann auch weniger motiviert sind, dass es ihnen dann nicht ganz so gut geht. Deswegen gibt es manche Patienten, die immer sehen, dass sie lieber eine Spur überdosiert sind, als eine Spur unterdosiert sind. Das schafft natürlich wieder neue Probleme, aber das Glücklichsein, das Motiviertsein kann man manchmal nicht erzwingen.
Was ich manchmal so merke als Patient ist, wenn ich eher unbeweglich bin und mich weniger bewege, habe ich manchmal so das Gefühl, der Körper verlernt so ein bisschen, wie rolle ich denn den Fuß richtig ab? Also meine Gedanken kommen da unten nicht mehr so an. Und je mehr ich mich aber bewege und je mehr ich mich neuen Bewegungstechniken hingebe, je eher lernt der Körper das wieder dazu und man merkt, ach, vergessen ist es gar nicht, aber man muss es trainieren.
Man muss immer aktiv bleiben, sonst vergisst der Körper gerne Dinge.
Professor Winkler, wir hatten ja jetzt die Medikamente schon, aber es gibt ja für fortgeschrittene Parkinson-Erkrankte, wo die Medikation nicht mehr so gleichbleibend wirkt, auch noch andere Methoden. Welche gibt es da genau?
Ja, wir sind als Ärzte sehr froh, dass es nicht nur um Tabletten gibt, sondern dass es 2 weitere Therapieverfahren gibt. Das eine sind die sogenannten Pumpentherapien, bei denen ein Wirkstoff, beispielsweise das Levodopa, ganz gleichmäßig in den Körper infundiert wird. Das kann man mittlerweile sogar unter die Haut machen. Da gibt es eine neue Therapie und kann dadurch Beweglichkeit gleichmäßiger oder auch besser machen. Und es gibt die sogenannten tiefe Hirnstimulation. Das ist ein Gehirnschrittmacher. Man kann sich vorstellen, jeder kann sich vorstellen, wie ein Herzschrittmacher funktioniert. Eine Batterie wird in der Nähe des Schlüsselbeines eingesetzt und das Kabel geht zum Herzen, damit das Herz regelmäßig schlägt. Und so ähnlich kann man das beim Gehirnschrittmacher machen. Die Batterie sitzt auch in der Nähe des Schlüsselbeines und im Endeffekt geht ein ganz dünnes Kabel, ein ganz dünner Draht in das Gehirn hinein und kann im Gehirn genau die Stellen, aktivieren, die aktiviert werden müssen und auch dadurch kann Beweglichkeit besser werden.
Ja, ganz spannendes Thema. Da gehen wir bestimmt in irgendeiner anderen Sendung nochmal genauer ein. Ja, jetzt kommen wir schon fast zum Ende unserer Sendung. Professor Winkler, haben Sie denn irgendwie vielleicht etwas, was Sie uns Patienten mit auf den Weg geben können?
Das ist wieder extrem individuell und erst im Gespräch merke ich eigentlich, welche individuelle Empfehlung ich geben kann. Der Satz, bleiben Sie bitte geistig und körperlich aktiv, der hört sich so dahergeredet an. Der ist von mir sehr ernst gemeint und dann muss man individuell mit jedem Betroffenen diskutieren, was das bedeuten könnte. Ich habe noch einen Vorschlag für Patienten, bevor sie zu ihrem Neurologen hingehen. Der Neurologe hat oft nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und die Parkinson-Erkrankung ist extrem vielgestaltig. Es gibt viele unterschiedliche Störungen der Beweglichkeit, über die man diskutieren kann. Und dazu kommen noch diese ganzen nicht-motorischen Beschwerden, ob es eine schlechte Stimmung ist, ob es die Blasenfunktion, die Verdauung, die Blutdruckregulation ist. Und ich empfehle jedem Patienten, sich die 3 wichtigsten Dinge aufzuschreiben, die er unbedingt mit seinem Arzt besprechen möchte, die unbedingt und auf gar keinen Fall vergessen werden dürfen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich schreibe mir das vorher auch auf, weil man dann doch manchmal sehr nervös ist oder im Gespräch einfach von abkommt. Und das sollte, glaube ich, jeder machen, nicht nur derjenige, der mit Parkinson zum Neurologen geht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie hören, können wir wahrscheinlich noch ganz viele Sendungen füllen mit dem Thema Parkinson. Ich bedanke mich bei Professor Winkler. Schön, dass Sie Zeit gehabt haben, um einmal über Parkinson zu berichten. Und ich hoffe, wenn noch mal ganz viele Fragen auftauchen zu bestimmten Themen, dass wir uns vielleicht bei mir in der Sendung noch mal wieder treffen.
Sehr gerne, Frau Giebel.
Dankeschön.